Rainer, lies mal vor. Kapitel 4. Die Vendetta. Teil 2.
Ach, Exzellenz, sagte Bertuccio. Sie haben ganz recht. Gerade dieses Kind wählte Gott zum Werkzeug meiner Bestrafung. Nie offenbarte sich früher eine verderbte Natur, und dennoch kann man nicht sagen, dass es schlecht erzogen wurde, denn meine Schwester behandelte es wie den Sohn eines Fürsten. Es war ein Knabe von reizender Gesichtsbildung mit hellblauen Augen. Nur verliehen die etwas feurig blonden Haare dem Gesicht des Jungen einen seltsamen Ausdruck, den die Lebhaftigkeit seines Auges und die Schlauheit seines Lächelns noch verstärkten. Nach dem Sprichwort sind die Roten entweder ganz gut oder ganz böse. Dieses Sprichwort log nicht in Beziehung auf Benedetto. Er zeigte sich schon von seiner frühesten Jugend ganz böse. Es ist nicht zu leugnen, dass die Sanftmut seiner Mutter seine ersten üblen Neigungen ungemein begünstigte. Denn während meine arme Schwägerin auf den Markt der 5 bis 6 Stunden entlegenen Stadt ging, um die ersten Früchte und das wohlschmeckendste Zuckerwerk zu kaufen, zog der Knabe die Kastanienäpfel, die er dem Nachbarn stahl, vor. Eines Tages, Benedetto mochte etwa 5 Jahre alt sein, kam der Nachbar Vassilio, der nach der Gewohnheit unseres Landes weder seine Börse noch seine Schmucksachen verschloss, der Herr Graf weiß, dass es in Korsika keine Diebe gibt, zu uns und klagte, es sei ein Louis d'Or aus seiner Börse verschwunden. Man glaubte, er habe falsch gezählt, aber er behauptete, seiner Sache gewiss zu sein. Benedetto hatte das Haus schon am Morgen verlassen, und wir gerieten in nicht geringe Unruhe, als wir ihn am Abend mit einem Affen zurückkehren sahen, den er gefesselt am Fuße eines Baumes gefunden zu haben vorgab. Seit einem Monat war es das leidenschaftliche Trachten des Kindes gewesen, einen Affen zu besitzen. Ein Gaukler, der durch Rogliano kam und mehrere solche Tiere besaß, deren Possen unseren Jungen sehr ergötzten, hatte ihm ohne Zweifel dieses unglückliche Verlangen eingeflößt. »Man findet in unseren Wäldern keine Affen«, sagte ich zu ihm, »und besonders keine gefesselten Affen. Gestehe mir also, wie du dir dieses Tier verschafft hast.« Benedetto beharrte bei seiner Lüge und gab noch weitere nähere Umstände an, die mehr seiner Einbildungskraft als seiner Wahrheitsliebe Ehre machten. Ich ärgerte mich, er lachte. Ich drohte, er zog sich ein paar Schritte zurück. »Du kannst mich nicht schlagen«, sagte er. »Du hast nicht das Recht dazu, denn du bist nicht mein Vater.« Wir wussten gar nicht, wer ihm dieses unselige Geheimnis verraten hatte, das wir mit so großer Sorgfalt vor ihm verbargen. Aber die Antwort erschreckte mich so, dass mein aufgehobener Arm niederfiel, ohne den Schuldigen zu berühren. Das Kind triumphierte und wurde infolgedessen so unbändig, dass alles Geld Asuntas, deren Liebe zu ihm immer mehr zuzunehmen schien, je weniger er derselben würdig war, für tolle Launen des Knaben, die sie nicht zu bekämpfen vermochte, draufging. Wenn ich in Rogliano war, ging es noch erträglich, aber sobald ich abreiste, war Benedetto Meister im Haus, und ein böser Streich folgte dem anderen. Kaum 11 Jahre alt wählte er seine Kameraden unter den jungen Leuten von 18 und 19 Jahren, den schlimmsten Burschen von Bastia und Corte, und bereits hatte uns das Gericht Warnungen zugehen lassen. Es wurde mir bange. Jede Untersuchung konnte verhängnisvolle Folgen nach sich ziehen, und ich sollte eben einer wichtigen Exposition halber Korsika für einige Zeit verlassen. Ich sann lange nach und beschloss, um ein Unglück zu vermeiden, Benedetto mit mir zu nehmen. Ich hoffte, das tätige, harte Leben eines Schmugglers, die strenge Disziplin an Bord würden ihm, der sonst unrettbar verloren schien, gut tun. Ich nahm ihn also beiseite und machte ihm den Vorschlag, mir zu folgen, wobei ich ihm alles Mögliche versprach, was ein Kind von 12 Jahren locken kann. Er ließ mich reden, ohne mich zu unterbrechen. Als ich aber zu Ende war, schlug er ein Gelächter an und rief: »Seid ihr ein Narr, Oheim?« So nannte er mich, wenn er guter Laune war. Ich soll das Leben, das ich führe, meinen schönen Müßiggang gegen die schauderhafte Arbeit vertauschen, die ihr tut? Ich soll die Nacht in der Kälte, den Tag in der Hitze zubringen, mich fortwährend verbergen oder, wenn ich mich zeigte, Flintenschüsse kriegen? Und dies alles, um ein wenig Gold zu gewinnen? Geld habe ich, so viel ich will. Mutter Assunta gibt mir, so oft ich von ihr fordere. Ihr seht also, dass ich dumm wäre, wenn ich euren Vorschlag annähme. Während ich noch ganz starr vor Staunen über diese Worte war, kehrte er zu seinen Kameraden zurück und ich sah von Ferne, wie er mich ihnen gegenüber für einen Dummkopf erklärte. Ein reizendes Kind, murmelte Monte Cristo. Oh, wenn er mir gehört hätte, sagte Bertuccio, wenn er mein Sohn oder wenigstens mein Neffe gewesen wäre, so würde ich ihn auf den rechten Pfad zurückgeführt haben, denn das gute Gewissen verleiht Stärke. Aber der Gedanke, dass ich ein Kind schlagen sollte, dessen Vater ich getötet hatte, machte es mir unmöglich, ihn zu züchtigen. Ich gab meiner Schwester, die den Jungen stets verteidigte, gute Ratschläge, und da sie mir gestand, es hätten ihr wiederholt größere Summen gefehlt, so bezeichnete ich ihr einen Ort, wo sie unseren kleinen Schatz verbergen könnte. Mein Entschluss war gefasst. Benedetto konnte vortrefflich lesen, schreiben und rechnen, denn wenn er sich zufällig zur Arbeit herabließ, so lernte er an einem Tag so viel wie andere in einer Woche. Mein Entschluss, sagte ich, war gefasst. Ich wollte ihn als Schreiber auf irgendeinem zu langen Seefahrten bestimmten Schiff unterbringen und, ohne ihn zuvor in Kenntnis zu setzen, an einem schönen Morgen nehmen und an Bord schaffen lassen. War er dem Kapitän gehörig empfohlen, so hing seine Zukunft nur von ihm ab. Sobald dieser Plan festgelegt war, brach ich nach Frankreich auf. Alle unsere Operationen sollten diesmal im Golf von Lyon ausgeführt werden. Die Unternehmungen wurden aber immer schwieriger, denn der Küstendienst war strenger geworden als je. Anfänglich ging alles vortrefflich. Wir banden unsere Barke, die einen doppelten Boden hatte, worin wir unsere Waren verbargen, mitten unter einer Anzahl von Schiffen an, die an den beiden Ufern der Rhone von Beaucaire bis Arles lagen. Hier begannen wir nächtlicherweise unsere verbotenen Waren auszuschiffen und durch die Vermittlung von Leuten, die mit uns in Verbindung standen, oder mit Hilfe der Wirte, bei denen wir unsere Verstecke hatten, in die Stadt zu schaffen. Mag es nun sein, dass uns das Glück unvorsichtig gemacht hatte, oder wir waren verraten. Eines Abends gegen 5 Uhr, als wir eben unser Vesper verzehren wollten, lief unser Schiffsjunge ganz erschrocken herbei und sagte, er habe eine Abteilung Zollbeamter auf unser Schiff zukommen sehen. In einem Augenblick waren wir auf den Beinen, aber es war schon zu spät. Man hatte bereits unsere Barke umzingelt. Unter den Zöllnern bemerkte ich auch einige Gendarmen, und durch diesen Anblick erschreckt, stieg ich in den Schiffsraum hinab, schlüpfte durch eine Stückpforte und ließ mich in den Fluss fallen. Dann schwamm ich unter Wasser, schöpfte nur nach langen Zwischenräumen Atem und erreichte, ohne gesehen zu werden, einen kurz zuvor angelegten Graben, durch den die Rhone mit dem Kanal in Verbindung steht, der von Beaucaire nach Aigues-Mortes führte. Nun war ich gerettet, denn ich konnte dem Graben folgen, ohne gesehen zu werden. Ungehindert kam ich in den Kanal. Diesen Weg hatte ich auch deshalb gewählt, weil ich den Besitzer eines kleinen Gasthofes auf der Straße von Belgar nach Beaucaire kannte. »Wie hieß dieser?« fragte der Graf, der wieder einiges Interesse an der Erzählung Bertuccios zu nehmen schien. »Er hieß Gaspar Caderousse und war mit einer Frau verheiratet, die am Sumpffieber hinsiechte. Der Mann dagegen war ein kräftiger Bursche, der uns mehr als einmal unter schwierigen Umständen Beweise von Geistesgegenwart und Mut gegeben hatte.« »Und Sie sagten,« fragte der Graf, »diese Dinge seien vorgefallen im Jahr...« »Am 3. Juni 1829 abends.« »Ah«, sagte Monte Cristo, »am 3. Juni 1829. Gut, fahren Sie fort. Bei Kaderus gedachte ich also, eine Zufluchtsstätte zu finden. Da wir aber gewöhnlich nicht durch die Tür, die nach der Straße führte, bei ihm eintraten, so stieg ich über die Gartenhecke und erreichte, in der Besorgnis, Kaderus könnte einen Reisenden im Hause haben, eine Art Schuppen, worin ich wiederholt die Nacht zugebracht hatte. Dieser Schuppen war von der Gaststube im Erdgeschoss nur durch einen Bretterverschlag getrennt, in dem man Öffnung gemacht hatte, damit wir im geeigneten Augenblick unsere Anwesenheit anmelden konnten. Ich gedachte, Kaderus, wenn er allein wäre, von meiner Ankunft in Kenntnis zu setzen, schlich mich also unter den Schuppen und tat wohl daran, denn im selben Augenblick kam Kaderus mit einem Unbekannten nach Hause. Ich hielt mich still und wartete, nicht um die Geheimnisse meines Wirtes zu belauschen, sondern weil ich nicht anders konnte. Der Mann, der Kaderus begleitete, war offenbar fremd im südlichen Frankreich. Er gehörte zu den Handelsleuten, die zur Messe in Beaucaire waren, um Juwelen zu verkaufen. Kaderus trat rasch und zuerst ein. Als er die untere Stube wie gewöhnlich leer sah, rief er seiner Frau zu: »Hey, Carconte! Der würdige Priester hat uns nicht getäuscht, der Stein war gut!« Ein freudiger Ausruf ließ sich vernehmen, und fast in demselben Augenblick kam ein schwacher Tritt die Treppe herunter. »Was sagst du?« fragte die Frau, bleicher als eine Tote. »Ich sagte, dass der Diamant gut war und dass dieser Herr, einer der ersten Juweliere von Paris, uns 50.000 Francs dafür geben will. Nur verlangt er, um sicher zu sein, dass der Diamant uns gehört, du sollst ihm, wie ich schon getan habe, erzählen, auf welche wunderbare Weise er in unsere Hände gekommen ist. Setzen Sie sich einstweilen, mein Herr, wenn es Ihnen beliebt, ich will Ihnen eine Erfrischung holen.« Der Juwelier betrachtete mit großer Aufmerksamkeit das Innere der Herberge und die sichtbare Armut des Wirtes, der einen Diamanten, der aus dem Schmuckkästchen eines Fürsten zu kommen schien, an ihn verkaufen wollte. »Erzählen Sie«, sagte der Fremde. Ohne Zweifel wollte er die Abwesenheit des Mannes benutzen und sehen, ob die beiden Erzählungen übereinstimmten. »Ei, mein Gott«, sagte die Frau mit großer Zungenfertigkeit. »Es ist ein Segen des Himmels, den wir entfernt nicht erwarteten. Denken Sie, lieber Herr, dass mein Mann im Jahre 1814 mit einem Seefahrer namens Dantès in Verbindung stand. Der arme Junge, den Kaderus ganz vergessen hatte, hatte ihn nicht vergessen und ihm, als er im Gefängnis starb, den Diamanten, den Sie hier sehen, hinterlassen.«
»Und wie ist er in den Besitz dieses Diamanten gelangt?« fragte der Juwelier. »Er besaß ihn also, ehe er in das Gefängnis kam.«
»Nein, mein Herr«, erwiderte die Frau, »sondern er machte, wie mir scheint, im Gefängnis die Bekanntschaft eines reichen Engländers, und da sein Stubengenosse im Kerker krank wurde und Dantès ihn pflegte, so schenkte der Engländer, als er aus der Haft entlassen wurde, diesen Diamanten dem armen Dantès, der, minder glücklich, im Gefängnis starb und bei seinem Tod uns den Stein vermachte, den uns heute früh ein würdiger Abbé in seinem Auftrag überbrachte.«
»Es ist ganz das Gleiche«, murmelte der Juwelier, »und die Geschichte muss am Ende wahr sein, so unwahrscheinlich sie auch aussieht. Es handelt sich also nur um den Preis, über den wir noch nicht einig sind.«
»Wie?« rief Kaderus. »Ich glaubte, Sie hätten eingewilligt, den von mir verlangten Preis dafür zu zahlen.«
»Das heißt«, versetzte der Juwelier, »ich habe 40.000 Francs geboten.«
40.000 Francs«, rief die Carconte, »wir geben ihn dafür nicht her. Der Abbé hat uns gesagt, er sei ohne Fassung 50.000 Francs wert.«
»Zeigen Sie mir den Diamanten«, sagte der Juwelier, »damit ich ihn noch einmal betrachten kann. Man irrt sich beim flüchtigen Betrachten leicht.« Kaderus zog aus seiner Tasche ein kleines Futteral, öffnete es und gab es dem Juwelier. Beim Anblick des Diamanten, der so groß war wie eine kleine Haselnuss, funkelten die Augen der Carconte vor Begierde.
»Und was dachten Sie dabei, Herr Horcher?« fragte Monte Cristo. »Kannten Sie den Edmond Dantès, von dem die Rede war?«
»Nein, Exzellenz. Ich hätte bis dahin nie von ihm sprechen hören und hörte auch seitdem nur ein einziges Mal den Abbé Busoni von ihm reden,
als ich ihn im Gefängnis von Nîmes sah. Gut, fahren Sie fort.
Der Juwelier nahm den Ring aus Caderousses Händen, zog aus seiner Tasche ein stählernes Zänglein und nahm eine kleine messingne Waage, öffnete die goldenen Krampen, die den Stein im Ringe hielten, zog den Diamanten heraus und wog ihn mit ängstlicher Sorgfalt. Dann sagte er, »Ich gebe 45.000 Francs, aber keinen Sou mehr. Es tut mir sogar leid, dass ich diese Summe geboten habe, insofern der Stein einen Mangel hat, den ich anfangs nicht bemerkte. Bringen Sie den Stein wenigstens wieder in den Ring«, sagte Caderousse spitzig. »Sie haben recht«, versetzte der Juwelier und brachte die Diamanten wieder in seinen Kasten. »Gut«, sagte Caderousse, »ich verkaufe ihn an einen anderen.« »Ja«, entgegnete der Juwelier, »aber ein anderer wird sich nicht so leicht mit der Auskunft begnügen, die Sie mir gegeben haben. Er wird sagen, es geht nicht mit rechten Dingen zu, dass ein Mensch wie Sie einen Diamanten von 50.000 Francs besitzt. Er wird die Behörden darauf aufmerksam machen. Dann sucht man den Abbé Busoni. Und Abbés, die Diamanten von 2.000 Louis d'Or verschenken, sind selten. Die Justiz bemächtigt sich der Sache. Man schickt sie ins Gefängnis. Und werden sie auch als unschuldig erkannt, setzt man sie nach einer Haft von 3 bis 4 Monaten wieder in Freiheit. So hat sich der Ring in der Gerichtskanzlei verloren, oder man gibt ihnen einen falschen Stein, der 3 Francs wert ist, statt eines Steines von 50.000 Francs. Also, ganz nach Ihrem Gutdünken. Ich habe übrigens, wie Sie sehen, schönes Geld mitgebracht.« Und er zog aus einer von seinen Taschen eine Handvoll Gold, die er vor den geblendeten Augen des Wirtes funkeln ließ, und aus der anderen ein Päckchen mit Banknoten. In Caderousses Inneren entspann sich offenbar ein harter Kampf, und das kleine Futteral von Saphirleder, das er in seiner Hand hin und her drehte, schien ihm als Wert offenbar nicht der ungeheuren Summe zu entsprechen, die seine Augen blendete. Er wandte sich zu seiner Frau und sagte leise, »Was meinst du dazu?« »Gib, gib«, antwortete sie, »und wenn er ohne den Diamanten nach Beaucaire zurückkehrt, zeigt er uns an, und er weiß, ob wir je wieder des Abbés Busoni habhaft werden können.« »Gut«, sagte Caderousse, »nehmen Sie den Diamanten für 45.000 Francs. Meine Frau will aber noch eine goldene Kette haben und ich silberne Schnallen.« »Nun geben Sie doch her, was für ein schrecklicher Mensch«, versetzte der Juwelier, ihm den Ring aus der Hand ziehend. »Ich zahle ihm 45.000 Francs, das heißt ein Vermögen, wie ich wohl eines haben möchte, und er ist noch nicht zufrieden.« »Warten Sie, bis ich die Lampe angezündet habe«, entgegnete die Carconte. »Es ist nicht mehr hell und man könnte sich irren.« Während dieser Verhandlung war es wirklich Nacht geworden, und mit der Nacht war der Sturm gekommen, der seit einer halben Stunde loszubrechen drohte. Man hörte den Donner dumpf in der Ferne grollen. Aber ganz und gar vom Dämon des Gewinns besessen, schienen sich weder der Juwelier noch die Carconte darum zu kümmern. Ich selbst fühlte mich ganz geblendet bei dem Anblick von all diesem Gold und all den Banknoten. Es kam mir vor, als träumte ich. Caderousse zählte wiederholt das Gold und die Scheine, die der Juwelier auf den Tisch gezählt hatte, und gab dann beides seiner Frau, die ebenfalls alles durchzählte. Mittlerweile ließ der Juwelier den Diamanten unter dem Strahle der Lampe spiegeln. »Nun ist die Rechnung richtig?« fragte der Händler. »Ja«, antwortete Caderousse, »und nun, obgleich Sie uns vielleicht 10.000 Livres zu wenig gezahlt haben, wollen Sie mit uns zur Nacht speisen? Es kommt von gutem Herzen.« »Ich danke«, erwiderte der Juwelier. »Es ist bereits spät und ich muss nach Beaucaire zurück, sonst wird meine Frau unruhig. Bei Gott, es ist bald 9 Uhr. Ich werde vor Mitternacht nicht in Beaucaire sein. Gott befohlen, Kinder.« Ein Donnerschlag erdröhnte, begleitet von einem so grellen Blitz, dass beinahe die Lampen verdunkelt wurden. »Oh«, sagte Caderousse, »bei diesem Wetter wollen Sie fort?« »Ich fürchte mich nicht vor dem Donner«, versetzte der Juwelier. »Und vor den Räubern?« fragte die Carconte. »Die Straße ist während der Messe nie sicher.«
»Oh, was die Räuber betrifft«, entgegnete der Händler, »da ist etwas für Sie.« Und er zog ein paar kleine, bis an die Mündung geladene Pistolen aus der Tasche. »Das sind Hunde, die zugleich bellen und beißen. Sie sind für die beiden Ersten bestimmt, die es nach eurem Diamanten gelüsten sollte, Vater Caderousse.« Caderousse und seine Frau wechselten einen finsteren Blick. Sie hatten, wie es schien, gleichzeitig einen furchtbaren Gedanken. »Dann glückliche Reise«, sagte Caderousse. »Ich danke«, erwiderte der Juwelier, nahm seinen Stock und wollte sich entfernen. In dem Augenblick, wo er die Tür öffnete, drang ein so heftiger Windstoß in die Stube, dass er beinahe die Lampe ausgelöscht hätte. »Oh, oh«, sagte er, »ein schönes Wetter und 3 Stunden Weg bei einem solchen Sturm.« »Bleiben Sie hier, schlafen Sie bei uns«, versetzte Caderousse. »Ja, bleiben Sie«, sagte Carconte mit zitternder Stimme. »Wir sorgen für Sie.« »Nein, ich muss im Burg herschlafen, Gott befohlen.« Caderousse ging langsam bis zur Schwelle. »Man sieht weder Himmel noch Erde«, sagte der Juwelier bereits halb außer dem Haus. »Muss ich mich rechts oder links halten?« »Rechts«, antwortete Caderousse. »Sie können nicht fehlen. Die Straße ist auf beiden Seiten mit Bäumen besetzt.«
»Schließ doch die Tür«, rief die Carconte. »Ich liebe offene Türen nicht, wenn es donnert.«
»Und wenn Geld im Hause ist, nicht wahr?« entgegnete Caderousse, den Schlüssel 2-mal im Schloss drehend.
Er kam zurück, ging an den Schrank, nahm den Sack und das Portefeuille heraus und beide fingen an, zum 3. Mal ihr Gold und ihre Scheine zu zählen.
Ich habe nie einen Ausdruck gesehen wie den dieser gierigen, von der spärlichen Lampe beleuchteten Gesichter. Die Frau besonders war abscheulich. Ihr gewöhnliches fiebriges Zittern hatte sich noch gesteigert. Ihr Gesicht war leichenfarbig geworden. Ihre hohlen Augen flammten.
»Warum hast du ihm ein Nachtlager hier angeboten?« fragte sie mit dumpfem Ton.
»Damit«, antwortete Caderousse bebend, »damit er bei dem Wetter nicht nach Burgher zurückzukehren braucht.«
»Ah«, sagte die Carconte mit einem Ton, der sich nicht beschreiben lässt, »glaubte, es geschah aus einem anderen Grund.«
»Weib, Weib«, rief Caderousse, »warum hast du solche Gedanken und warum behältst du sie nicht für dich?«
»Gleich viel«, sagte die Carconte, »du bist kein Mann.«
»Warum? Wärest du ein Mann, so würde er nicht von hier weggekommen sein.«
»Weib!«
»Oder er würde wenigstens Burgher nicht erreichen.«
»Weib!«
Die Straße macht eine Biegung. Er muss der Straße folgen, während sich längs dem Kanal ein kürzerer Weg hinzieht.
»Weib, du beleidigst den guten Gott! Halt! Horch!«
Man hörte in der Tat einen furchtbaren Donnerschlag, während ein Blitz die ganze Stube mit einer bläulichen Flamme übergoss. Doch langsam abnehmend schien sich der Donner nur ungern von dem verfluchten Haus zu entfernen.
»Jesus«,
rief die Carconte sich bekreuzigend. Beinahe im selben Augenblick hörte man mitten unter dem Stillschweigen des Schreckens, das gewöhnlich auf Donnerschläge folgt, an die Tür klopfen. Caderousse und seine Frau bebten und schauten sich ängstlich an.
»Wer ist da?« rief Caderousse aufstehend, schob die auf dem Tische zerstreuten Goldstücke und Banknoten auf einen Haufen und bedeckte sie mit seinen Händen.
»Ei, bei Gott, ich, der Juwelier!« »Nun, was sagtest du?« versetzte die Carconte mit einem furchtbaren Lächeln. »Ich beleidige den guten Gott. Gerade der gute Gott schickt ihn uns zurück.«
Caderousse fiel bleich und keuchend auf seinen Stuhl. Die Carconte dagegen stand auf, ging festen Schrittes auf die Tür zu, öffnete und sagte,
»Kommen Sie herein, lieber Herr.«
»Meiner treu«, sagte der Juwelier, der vom Regen triefend eintrat, »es scheint, der Teufel will nicht, dass ich heute Abend nach Burgher zurückkehre. Sie haben mir Gastfreundschaft angeboten. Ich nehme sie an und komme, um hier zu schlafen.« Caderousse stammelte einige Worte, während er den Schweiß abtrocknete, der von seiner Stirn floss. Die Carconte schloss die Tür doppelt hinter dem Juwelier.